Ja, ich habe so eine dreiteilige Predigt gemacht zum Thema Leiden oder so eine kleine Serie, muss ich sagen, Predigtreihe. Und wir sind gestartet mit dem Weg vor 3 Wochen. Ich habe in diesem Zusammenhang versucht, euch zu zeigen, wie normal das Leiden für Christenheit immer schon war, für Gemeinde immer schon war. In einem weiteren Schritt habe ich dann versucht aufzuzeigen, vor 2 Wochen, wie Jesus in diesen Situationen, wo er so die Alltagsleiden gehabt, also nicht die groben Sachen am Kreuz, sondern die Alltagsleiden, wie er das hat können durchhalten. Oder, weil, vielleicht haben wir das auch schon gemerkt, wenn ja irgendetwas Schwieriges an uns ankommt, löst das bei uns immer auch eine Reaktion aus. Und oftmals ist die Reaktion ja dann auch, dass wir relativ heftig, etwas entweder rausgeben, oder sie uns reinfressen. Und irgendwie ex- oder implodiert es immer, wenn etwas Schwieriges an uns ankommt. Wie hat Jesus können so eine Klarheit haben? Ich habe versucht zu zeigen, dass zum einen daran liegt, dass er einen Vater hat, den er unbedingt vertraut. Dass aber auch daran liegt, dass er total überzeugt ist, dass der Weg, den er zu gehen hat, in dieser Welt ihm gegeben ist und dass er den Plan Gottes hat wollen erfüllen, auch wenn ihn das in sein schwierigstes Leiden überhaupt hineingeführt hat. Und zum Dritten ist er überzeugt, dass es eine Gerechtigkeit gibt. Eine Gerechtigkeit, die über unsere menschliche Gerechtigkeit ist, wo einfach am Schluss alles irgendwie gut kommt. Und ich will nochmal darauf zurückkommen. Ich meine, der Wunsch, dass es richtig ist, dass es gut läuft, das, glaube ich, das haben wir alle irgendwo in uns drin. So ein Gespür dafür. Ein Gespür, hey, es muss doch besser sein. Es kann doch nicht sein, dass alles ein bisschen aus dem Ruder läuft und ein bisschen durcheinander ist und so. Und wenn man dann das doch vergleicht, oder? Und das auch schaut, oder? Gemeinden an anderen Orten der Welt. Ich habe auf der Homepage einen Bericht über eine indische Gemeinde, die verfolgt wird. Wenn man das ein bisschen vergleicht mit uns, dann könnte man denken, wir haben es ja einfach nur super. Oder? Wir haben ein total ruhiges Leben. Und das kann auch etwas Komisches bei uns auslösen. Ich habe einmal eine Situation erlebt in einer Gebetszeit. Vor vielen Jahren, da hat jemand gesagt, ja, wir müssen darum beten, dass wir Verfolgung bekommen in der Schweiz. Weil dann werden wir richtig tolle Christen, oder? Dann wird sichtbar, wie widerstandsfähig dass wir sind. Dann wird sich der Spreu vom Weizen trennen und dann werden die Menschen zum Glauben kommen. Ist übrigens nicht an allen Orten so, dass Verfolgung einfach etwas Positives auslöst. Und jedes Mal, wenn wir unter Druck kommen, jedes Mal, wenn wir auch versucht, angefochten werden, liegt es auch im Bereich von Möglichen, dass wir wegbrechen könnten. Und darum sagt der Apostel Paulus an einer Stelle, wir sollen dafür beten, dass wir ein ruhiges und gutes Leben führen können in dieser Welt. Das ist nicht etwas Schlechtes. Wenn Gott uns segnet mit ruhigen Zeiten, dann werden wir sie nehmen und werden sie auch nutzen, um das Evangelium auszubreiten. Der Text ist der Folgetext von dem anderen Text im Lukas 22, wo ich zweimal jetzt schon darüber predigt habe. Wir haben es auch am Dienstag im Bibelgespräch schon miteinander angeschaut und es steht dort, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für euch gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du 3-mal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ich möchte nicht über die Abstimmung von heute reden, wir müssen keine Angst haben, sondern das ist eins von meinen Leiden, die ich habe in dieser Welt. Es ist ein Leiden, seit ich Christ bin, seit ich mit Jesus Christus unterwegs bin, seit er mich gerufen hat und ich verstanden habe, Gott liebt mich und Jesus hat für mich alles in Ordnung gebracht. Seit dem Moment versuche ich, nach diesen ethischen Maßstäben zu leben, wie ich das verstehe, aus dem Wort Gottes heraus. Und ich mag mich an keine Abstimmung erinnern, wo es um ethische Fragen gegangen ist, seit ich mit Jesus unterwegs bin, wo ich auf der Siegerseite war. Ich mag mich an keine Abstimmung erinnern, wo es um wirklich eindeutige Sachen gegangen ist, wo die Bibel sagt, so ist richtig und so ist nicht gut, wo irgendwie wir Christen triumphiert haben. Ich mag mich an keine erinnern. Vielleicht, man kann natürlich das eine oder das andere dann auch noch ein bisschen ethisch oder Schwerverkehrsabgabe, könnte man natürlich auch noch ethisch irgendwie ziehen. Aber ich meine die wirklich harten ethischen Fragen, wo es wirklich darum geht, um Leben und Tod. Und dann habe ich immer so gedacht, ja, jetzt kommt wieder so eine Abstimmung und jetzt machen sich alle Christen wieder auf und schicken wieder jene Sachen, oder? Wir müssen zusammenstehen, wir müssen kämpfen, wir müssen Gottes Fahnen aufheben. Und am Schluss stehen wir da wie die Losers einfach. Also, vielleicht sehe ich das anders. Ich könnte nachher gerne auf mich zukommen. Ich möchte da jetzt nicht in eine Diskussion einsteigen, ob ich das richtig sehe oder nicht. Ich lasse mich gerne belehren eines Besseren. Ich mag mich einfach nicht erinnern. Und mich schmerzt, dass unsere Gesellschaft offensichtlich von diesen Grundprinzipien Gottes sich immer mehr entfernt. Mich schmerzt. Und man kann das an verschiedenen Orten festmachen. Das ist einfach nur ein Punkt, oder? Und dann, das habe ich in der letzten Mitgliederversammlung am Donnerstagabend kurz angedeutet, dann überlegen wir mich auch, ja, ist denn das überhaupt unser Weg? Müssen wir tatsächlich als eine Minderheit in unserer Gesellschaft, der Mehrheit sagen, was richtig ist? Muss das so sein? Ich glaube, Demokratie funktioniert halt eben anders. Und dort kommen wir für mich zum Problem, zum Kern vom Problem. Das Problem ist nicht, dass wir die Abstimmungen verlieren, sondern das Problem ist, dass Gott und das, was Gott wichtig ist, immer mehr zurückgedrängt wird in unsere Gesellschaft und in den Abstimmungen kommt das einfach für und wird sichtbar. Und ob wir das dann gewaltsam verändern können, ich würde sagen nein. Denn das Christentum ist nicht eine Religion, die von oben runter bestimmt, was richtig ist. Also wenn von oben ab, dann von Gott, aber nicht staatspolitisch, sondern wo unterdran Überzeugungen schafft, in jedem Einzelnen. Und wenn wir uns vorstellen, oder, wenn Adliswil, Langnau, Gattiker, Leimbach, Wollishofen, gut, die gehören auch zu Zürich, dort wird es ein schwieriger, aber wenn in diesen Ortschaften oder in diesen Bezirken, wenn an diesen Orten, ich sage jetzt mal so aus dem Bauch aus, 70% Menschen sind, die Jesus total lieb haben, dann wird das unsere Städte, unsere Ortschaften verändern. Einverstanden? Oder? Und dann müssten wir nicht Flyer verteilen, dann müssten wir nicht Plakate aufhängen, weil innere Überzeugungen würden wachsen. Ein Leiden. Ein Leiden daran, wie es mal jemand gesagt hat, dass Menschen heute so unempfänglich sind für Gott. Weil sie schlicht nicht mehr, wie den Unterbau nicht mehr haben, oder? Früher sind viele irgendwo noch in eine Kinderstunde gegangen, in eine Sonntagsschule gegangen. Heute nehmen wir das Kids-Treff. Heutzutage geht man irgendwo anders die etwas machen in der Freizeit. Ein zweiter Punkt, oder, wo man spürt, es wird enger für uns Christen. Auf die Büros der Schweizerischen Evangelischen Allianz, SEA, der Stiftung Zukunft Schweiz und des Vereins Pro Life wurde kurz vor dem Marsch fürs Leben Farbanschläge verübt. Ich weiss nicht, ob ihr das mitbekommen habt, oder? Die haben dann auch die Scheiben eingeschlagen, also Farbbeutel und Scheiben durchgerührt, eine riesen Sauerei gemacht. Und jetzt, wenn man sich das mal vorstellt, oder? Was für Gewalttätigkeit da zum Ausdruck kommt, dann merkt man, wenn solche Menschen die Überhand überkommen, die Oberhand überkommen, wenn solche Menschen dann plötzlich anfangen zu bestimmen, wie es läuft, dann wird es eng für uns da in dieser Welt. Nicht nur für die SCA, die sind ja einfach dann so eine gute Zielscheibe halt, oder? Sondern wird es auch eng für uns. Dann liest man vielleicht auch plötzlich in unseren Breitengraden, dass einfach das Schwierige wird für Christen. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ist ja in Deutschland passiert, oder? Ist jetzt nicht gerade so nah und ich glaube in der Schweiz auch nicht so ausführlich behandelt worden. Da ist ein Mensch, der eingereist ist aus einem anderen Land und in Deutschland jetzt wohnt, ist in eine Kirche hineingegangen und hat angefangen, Kruzifix von der Wand zu reissen, hat angefangen, Sachen aus der Kirche rauszutragen. Und dann ist der Pfarrer gekommen, lieber Keib, oder? Was machen Sie da? Da hat er gesagt, scheinbar, ich bin nicht dabei gewesen, gesagt, es ist für mich unerträglich, dass an dem Ort Jesus als Gottes Sohn proklamiert wird. Weil er ist es einfach nicht. Und darum muss man etwas dagegen machen. Es wird enger. Es wird enger, schon auch in unserem Freundeskreis. Das ist jetzt eine Geschichte, die ist schon, ich weiss auch nicht, 25 Jahre her. Wir haben in der Gemeinde dort mal so ein bisschen überlegt, evangelistische Gottesdienste zu machen. Und dann haben wir es auch gemacht. Es war schwierig, zum Leute einzuladen, schon vor 25 Jahren oder vor 20. Und dann habe ich jemanden gefragt, du, warum lädst du nicht deine Nachbarn mal ein? Und dann hat mir die Person gesagt, ja weisst, wir haben es eben gut miteinander. Aha. Kopf schnell durchgerechnet, oder? Versucht zu verstehen. Ah, wir haben es gut, weil man nicht darüber redet, dass wir Christen sind und sie nicht. Also es ist gut, wenn man Jesus verheimlicht, hat man es gut miteinander. Okay. Eine andere Situation. Kind in der Schule, oder? Haben so ein Armband da, wo so draufsteht, dass Gott uns liebt, die vier Punkte, oder? Dann, dass etwas dagegen steht und so weiter. Und sie haben das an und andere Kinder sagen, boah, das ist doch cool, kann ich auch so eins haben? Und die Kinder gehen fröhlich heim, oder? Und sagen, ja, natürlich. Könnten wir für unsere Gespendli auch solche haben? Die Mutter sagt, klar, bestellen wir, oder? Gehen, verteilen es. Plötzlich kommt das Telefon. Was dünnt eure Kinder in der Schule verteilen? Das wollte ich nicht, dass meine Kinder mit dem konfrontiert werden. Sie suchen das Gespräch miteinander. Und im Gespräch, wo die eine Person dann mit diesen evangelisierenden Kindern, oder? Also es geht ja nur um so ein Ding. Aber wo, sagt dann die Person, was ihr der Glaube bedeutet, was ihr Jesus bedeutet. Warum? Dass sie es wichtig finden, dass die Kinder auch mit der Bibel in Kontakt kommen und so weiter. Und die andere Mutter lehnt sich ein bisschen zurück mit einem suffisanten Lächeln und es steht ihr ins Gesicht geschrieben, wie hirnverbrannt muss man denn sein, dass man in der heutigen Zeit so etwas glaubt. Wie dumm muss man denn sein, dass man an so etwas glaubt. So Verachtung, oder, wo man manchmal vielleicht auch spürt und uns dann auch halt hindert. Aber es kommt näher. Das sind so Sachen, die uns als Christen treffen. Aber was ist, wenn es uns persönlich trifft? Was ist, wenn man plötzlich selber irgendwie von einem Leiden heimgesucht werden, wenn plötzlich einfach eine Krankheit über uns kommt und wir wissen überhaupt nicht, warum? Und dann denken wir vielleicht, hey, das sollte aber doch den anderen passieren, nicht uns. Wir sind doch safe, wir sind doch Christen, warum? Und wir haben es heute Morgen gehört, oder? Wir sterben sogar. Überraschung. Habt ihr nicht gewusst, oder, dass Christen auch sterben? Wir sterben tatsächlich auch, obwohl wir Christen sind. Aber ja, aber halt, Jesus hat doch den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Jesus ist doch der Sieger. Warum sterben wir denn noch? Irgendetwas stimmt doch einfach nicht. Ja, warum sage ich euch das? Ja, einfach darum, weil der Tod ja nur das Ende ist von dieser grossen Krankheit, die wir haben. Und weil jede Krankheit, die wir irgendwo im Leben mal durchmachen, so wie ein Vorboten ist auf diese grosse Schwachheit, weil wir am Ende alles loslassen müssen. Letztens hat mir jemand gesagt, ja, es sei so schlecht zu weg, sie hätte nicht einmal mehr mögen beten oder Bibel lesen, weil es einfach so ein bisschen trätig alles. Da spüren wir, wie am Schluss, wie das wird sein, wir werden alles loslassen. Und das Einzige, was uns dann erträgt, ist Gottes Liebe. Ja, wir werden auch krank. Wir werden auch wieder gesund. Aber nicht immer. steht auch an vielen Stellen ja in der Bibel, oder, dass der Apostel Paulus auch damit kämpft, oder, dass seine Mitarbeiter manchmal krank werden. Manchmal sind sie wieder gesund worden. Vermutlich manchmal auch nicht. Ein anderes Thema, Schicksalsschläge. Und man sich plötzlich fragt, ja, warum trifft uns das? Und nochmal wieder der gleiche Gedanke. Wir sind doch gesegnet auf dem Herrn. Es muss doch gut laufen bei uns. Vielleicht spüren wir manchmal, dass unsere Art, wie wir Gott sehen und wie unsere Theologie auch beschaffen ist, uns manchmal wie das Bein stellt, wenn es um Realität geht. Dass man manchmal denkt, es muss doch aber anders sein. Gott ist doch der Gott, der alles gut macht. Und wenn alles von Gott kommt, warum kommt denn jetzt Schlechtes in mein Leben rein? Ich weiß nicht, ob ihr so einen Moment kennt. Ich kenne so einen Moment, wo ich denke, Gott, was machst du mit mir? Und warum muss ich das jetzt aushalten? Und natürlich, so im Nachhinein, habe ich an vielen Stellen auch gemerkt, wie viel das ich gelernt habe in dem ganzen Mist rein. Und wie Gott auch Sachen in mir gezeigt hat, wo einfach auch falsch gewesen sind und wo jetzt nicht in dem Sinn Sünde, sondern wo ich auch die falsche Sicht von den Dingen hatte und es hat mich korrigiert. Aber in der Situation, wenn die Würfel fallen und ich denke, Mensch, das müsste jetzt aber nicht sein. Ich habe übrigens ein gutes Buch dahinter, eins von in der Bibliothek, kleine Hinweis auf die Bibliothek. Was suchen wir eigentlich? Glück suchen oder Gott finden? Und wir denken manchmal, ja, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann fallen die Würfel immer zu unserer Gunst und es läuft immer alles gut. Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Wisst ihr, eines der grossen Probleme von heute ist auch, dass wir alt werden. Hat jemand eine Vorstellung, wie alt das Menschen geworden sind oder wie alt das man heute wird? Weiss das jemand so ungefähr? Durchschnitts? 5? 84, mal ein bisschen weniger, gell? Ja, genau. Aber das dehnt sich ja immer ein bisschen. Jetzt durch Corona ist es wieder ein bisschen retourgekommen. Wisst ihr, wie alt das Menschen geworden sind zur Zeit von Jesu? 30 bis 40. Und die Einzigen, die älter geworden sind, sind Könige gewesen, weil die eine gute Ernährung und gute Gesundheitsversorgung hatten. 30 bis 40. Wer von euch, wer ist schon nicht mehr da? Müssen nicht aufheben. Einfach mal darüber nachdenken. Ich auch. Einfach muss ich das mal vorstellen. Und das natürlich, wenn man älter wird, das Gebrechen zunehmen. Das hat zum vorhergehenden Thema übrigens gehört. Wenn man älter wird, das Gebrechen zunehmen, ist ja irgendwie logisch, oder? Also, man könnte einfach nicht im Leben wie 20-Jährige dann in den Himmel reinkommen. Es wird einfach schwieriger, wenn man älter wird. Ist übrigens ja einfach für uns Männer, oder? Ist ja mit unserem Auto auch so. Oder wer von euch hat noch ein 50-jähriges Auto? 60, 70, 80. Und wisst ihr, oder? Wenn ihr so ein Auto habt, dann müsst ihr investieren. Wie blöd. Geht immer irgendetwas kaputt. Welche Frau hat noch eine 80-jährige Wäschmaschine? Hat es vor 80 Jahren überhaupt schon Wäschmaschinen gegeben? Oder nur die Trüli-Teile, die man drin gerührt hat, und dann, also zum Schwingen. Ich weiss es echt gar nicht, wenn das Zeug erfunden worden ist. Also ihr merkt, wir sind in der Vergänglichkeit unterworfen, wie alle anderen auch. Und es trifft uns auch gleich. Und darum treffen uns die Schicksalsschläge auch gleich. Wenn es kommt, geht hageln, dann hagelt es nicht einfach nur beim Nachbarn, sondern es hagelt auch bei dir. Und das ist krass und blöd. Oder? Ich meine, es kann einmal ein Wunder passieren. Katharina hat einmal gebetet, was geregnet hat, dass unser Heu auf dem Platz nicht nass wird. Und dann ist es rundum nass gewesen, aber auf unserem Platz nicht. Das kann es einmal geben. Aber so die allgemeine Regel, wenn man einen Bauer fragt, ist das nicht. Wo wir nicht einmal davon gelebt haben. Ein weiteres Leiden, das wir haben, oder? Das grosse Feld der psychischen Erkrankungen. Wo man manchmal denkt, hey, warum muss das sein? Warum müssen Menschen in Depressionen fallen? Warum muss man Burnouts haben? Warum muss man schizophren sein? Warum muss man Psychosen haben? Angstzustände? Warum? Und warum trifft das uns Christen? Und warum schämen wir uns denn so, wenn es uns passiert? Vermutlich, wie man denkt, das darf nicht passieren. Merkt ihr wieder, unsere Vorstellung, wie unser Leben müsste sein, ist manchmal anders als die Realität und macht uns selber noch mehr Schmerzen. Mir hat mal jemand gesagt, und eine Frau hat, die manchmal mehr oder weniger an Depressionen leidet, das ist nicht so total chronisch depressiv, aber immer mal wieder mit so depressiven Phasen. Mir hat mal jemand gesagt, weisst, ich bin dem mal nachgegangen und ich habe mal geschaut. Und mir ist aufgefallen, dass in diesen Zeiten, wo es an einer Gesellschaft richtig gehend dreckig geht, gibt es fast keine psychischen Erkrankungen. In diesen Moment, oder? In den Kriegszeiten, in grossen Unglück oder auch in grossen Nöten, die von aussen kommen, so gibt's fast keine Depressionen, keine psychische Erkrankung. Ich habe das nicht nachgeprüft. Ich habe mir oft überlegt, könnte es echt sein, dass wir als Menschen einfach ein gewisses Mass an Leiden zugemutet bekommen? Weil es einfach zum Leben gehört. Und dann macht es natürlich auch überhaupt keinen Sinn, wenn das so ist, dass wir anfangen, unsere Leiden gegeneinander zu vergleichen. Oder dass wir denken, ja, die arme Christen in Südkorea, das würde ich nie aushalten. Du musst nicht das aushalten, was sie in Nordkorea aushalten müssen. Du musst das aushalten, was dir heute da zugemutet ist. Da drin ist dein Ort, wo du dich bewähren musst. Und wenn wir uns in den kleinen Sachen schon nicht bewähren, wie will Gott uns dann die grossen Sachen zumuten? Wir müssen nicht denken, oh, wenn ich das würde erleben, was die Person erleben würde, ich könnte nicht mehr. Ja, es hat ja einen Grund, warum es dir nicht zugemutet wird, sondern jemand anderem. Wir müssen nicht Leiden vergleichen oder so der absolut coolste Spruch, den es gibt. Wenn dir jemand erzählt, was er so hat und was ihm gerade so Not bereitet. Ja, das habe ich auch mal gehabt, das ist gar nicht so schlimm. So Leute könnt ihr auch mit ginken. Also wenn ich so am Rand mitbekomme, gegenüber mir sagt das nie jemand. Aber ich denke mir nämlich, ja, du hast keine Ahnung, oder? Du weißt, wie es dir geht, du weißt ja, wie es dir gegangen ist in dieser Situation, aber du hast keine Ahnung, wie es wirklich funktioniert in deinem Leben, wenn es die Idee trifft, was dich trifft. Und wir kommen auch dazu, warum gerade der Simon speziell angesprochen ist im Text. Warum ist das so? Ich weiss nicht, vielleicht haben Sie es schon gemerkt, wir sind nicht mehr im Paradies. Das ist ein totaler Seich, ganz ehrlich gesagt. Wir müssen arbeiten. Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Und wir denken manchmal, Arbeit ist vor allem da, um uns selber zu verwirklichen und uns richtig toll fühlen, oder? Und Gott sagt, nein, Arbeit ist ein Krampf. Du schwitzest, stinkst nachher, hast Schwielen an der Hand, hast Rückenweh, es ist mühsam. Heutzutage hat man keine Rücken mehr und Schwielen an der Hand, sondern man hat tränende Augen und entzündete Handgelenke und Nackenverspannungen. Spielt aber gar keine Rolle, es ist einfach Schaffen. Oder? Ein Kollege von mir hat dann gesagt, wir gehen gut cracken. Cracken hat mit einfach gemeint, gehen wir richtig hart schaffen, oder? Ja, manchmal ist Schaffen einfach cracken. Einfach cracken, schaffen wie blöd und es tut dir weh und zu Abend bist du müde. Wir sind nicht mehr im Paradies. Wir sind nicht mehr im Paradies und darum ist die Welt auch irgendwie durch das, was man eben Sünde nennt, so ein bisschen aus der Fuge geraten. Und darum passiert so viel Blödes, auch in unserem Leben. Und das ist einfach eben die Spitze davon, ist, dass wir am Schluss gehen müssen. Totaler Kabis. Da im Text drin heißt, der Satan hat begehrt euch zu sieben, dass dein Glaube nicht aufhöre. Gott hat das offensichtlich zugelassen. Auch in dieser Situation, übrigens auch beim Hiob, ganz ähnlich. Gott hat es zugelassen, dass gesiebelt wird und etwas bleibt zurück und etwas geht zwischen die Arme. Und immer wenn das passiert, dann kommt es mehr Klarheit über in unserem Leben, kommt auch unser Glauben mehr Schärfe über. Im Grunde möchten wir alle immer den Schwierigkeiten ausweichen und wir möchten es immer noch gut haben. Aber eine tiefe geistliche Wahrheit ist, dass wir in der Schwierigkeit erst richtig wachsen. Dass das, unser Glaube erst dort richtig stark wird. Beim Simon, und das ist noch spannend, Jesus nennt ihn da nicht Petrus, obwohl er ihm den Namen gegeben hat, weil Petrus heisst Fels. Aber Simon ist in dieser Situation eben kein Fels. Simon heisst, Gott hört, oder Gott wird hören. Er spricht ihn an mit dem Namen, den er selber bekommen hat oder den er selber trägt. Nicht mit dem, den er ihm gegeben hat. Um ihm deutlich zu machen, du in dir selber innen wirst in dieser Situation nicht können bestehen. Und spannend ist, wenn ihr ein bisschen weiter runter schaut, da der Teil, der Simon in seiner totalen Selbstüberschätzung sagt, hey, ist alles easy. Wenn du ins Gefängnis gehst, gehe ich mit. Wenn du umgebracht wirst, lasse ich mich auch umbringen. Ich bin parat für alles. Und genau die Selbstüberschätzung, die ist in dem Moment, wo der Simon da dann fällt, die steht in dem Moment zerbrochen. Die Selbstwahrnehmung von ihm, die absolut nicht gestimmt hat, nämlich dass er ein Held ist, das hat nicht verhebt am Schluss. Wenn ihr euch fragt, um was geht's, dann sagt das Gale und der Malte euch sehr deutlich, um was geht's in der Anfechtung und in unseren Leiden. Es geht darum, dass wir teilweise auch einfach mal gesiebt werden. Dass mal geschaut wird, was ist eigentlich da in unserem Leben, was verhebt wirklich und was zerbröselt im Ernstfall vom Leben. Und du spürst immer dann, dass das Leiden nicht nur auf das Leiden ist, und das kommt gar nicht darauf an, welche Art Leiden jetzt, sondern dass es eine Versuchung und eine Anfechtung ist dann, wenn es anfängt, deinen Glauben anknabbern und deinen Glauben anfressen. Es wäre mal spannend, oder, wenn wir in unseren Kleingruppen auch mal über das könnten reden, was frisst eigentlich unser Glauben an? Oder was unterhöhlt unser Glauben so ganz langsam immer ein bisschen mehr, bis dann irgendwie wegbricht? Was sind die Punkte? Simon und die alle anderen, die werden gesiebt. Der Simon wird speziell rausgehoben, weil er ihm exemplarisch deutlich wird oder Gott exemplarisch zeigt, was sein Problem ist. Und gelöst wird es nicht dadurch, dass Jesus ihm 5 Bibelstunden verschreibt. Oder eine kleine Bibelschule, wo er alles ganz genau lehrt. Sondern er lehrt es nur im Ernstfall vom Leben. In dem Moment, wo er fällt. Was ist das Gegenmittel? Ich habe es hier blau markiert. Das Gegenmittel dazu ist, ich habe für dich gebeten. Also wir haben auf der einen Seite, oder? Der Teufel, der sagt, darf ich einmal ein bisschen testen bei euch? Gott, lass es zu, dass ich da mal ein bisschen schüttle und schaue, was rausgeht und was wirklich bleibt. Das ist ein ähnlicher Text, auch wie später der Petrus sagt, der Teufel geht um wie ein brüllender Löwe und er versucht, wer kann auffressen. Er schaut, wer ist zu haben. Das ist ein deutlicher Kampf um unsere Seele, der da geführt wird. Und auf der anderen Seite steht Jesus und sagt, aber ich bete für dich, dass du in dieser Krisensituation den Glauben nicht wegrührst. Ich bete für dich, dass du in dieser grossen Not, wo du versagen wirst, nicht liegen bleibst. Und genau das steht, also genau um das geht's. Wenn du dann umkehrst, heisst nichts anderes, als wenn du wieder den Mut fasst, aufzustehen und weiterzugehen, dann wirst du der Fels sein. Der Fels, den deine Brüder und deine Schwestern brauchen, die dich können. Dann bist du der Mann, wo eigentlich Gott in dir schon immer gesehen hat. Nicht vor dem Fall, sondern nach dem Fall. Und wenn du dann umkehrst, ich glaube, das grösste Problem in allen Versuchungen und in allen Anfechtungen ist, dass wir an irgendeinem Punkt uns selber gar nicht mehr trauen können. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Moment, wo ihr denkt, hey, hebt echt mein Glauben? Kann ich das echt aushalten? Oder wenn man irgendwie so richtig in die Scheisse gelangt hat und gesündigt hat, kann Gott mir noch vertrauen, wenn ich mir selber nicht mehr vertrauen kann? Petrus hat so richtig, ist so richtig flach gelegen. Und er gewusst, eigentlich auf mich selber kann ich nicht mehr bauen. Ich kann nicht in grossen Leiter sein, wie ich das gerne möchte. Und Jesus kommt und sagt, schau, das Einzige, was es braucht, ist, dass du mich lieb hast. Hast du das? Hast du mich mehr lieb als die anderen? Ist noch spannend, wenn man dort den anderen Text noch ein bisschen dazu nimmt, wo seine Wiederherstellung stattfindet. Und er sagt nicht, natürlich habe ich dich mehr lieb als die anderen. Das hat er früher gesagt. Und er dachte, der ist der Beste und kann alles. dieser Situation ist er nur noch glücklich und dankbar, dass Jesus überhaupt noch mit ihm redet. Aber Jesus macht mehr, er stellt ihn wieder her. Und wenn du in einer Situation bist, wo du am Boden liegst und denkst, hey, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr und ich weiß gar nicht, ob ich noch glauben kann, Jesus hat das im Sinn mit dir, dass du aufstehst und eine Stärkung wirst für deine Brüder und Schwestern, für die Menschen um dich herum. Gott hat nicht im Sinn, dass wir fallen, sondern hat im Sinn, dass wir gestärkt werden durch alle Krisen durch. Und damit zum Schluss, ich habe euren Flyer an Teilstelle angelegt. Wenn ihr keinen verwünscht, dann kann man ihn auch abladen. Ich möchte schliessen mit dieser Frage, die ich hier im emotionalen Teil habe. Ich gehe nochmal schnell zurück. Welle zurück, genau. Ich habe da immer so verschiedene Zugänge oder, zu diesen Texten. Ich möchte euch mal diese Frage stellen. Denkt mal selber darüber nachdenken, beurteilt mal selber. Ist dein Glaube in den vergangenen 2 Jahren stärker oder schwächer geworden? Hast du zugelegt im Glauben oder ist dein Glaube zerbröckelt? Und wir haben viel, die Pandemie, die hat viel auch mit uns als Christen und als Gemeinde gemacht. Die hat mit uns das gemacht, dass Christen gegenseitig einander auf den Grund geben, wegen einer Frage, wo man, ich meinte jetzt mal, nur schwerlich aus der Bibel raus könnte mit Ja oder Nein beantworten. Und alle die das an mich können, die tun einfach immer die Stellen zusammengrabsten, die gerade das sagen, was sie denken. Ist unser Glaube stärker geworden oder schwächer geworden in den letzten 2 Jahren? Sind wir vielleicht auch ein bisschen fahrig geworden, ein bisschen lässig geworden im Glauben? Ist ja auch wahnsinnig bequem, oder? Man kann alles von daheim aus machen. Man kann ja wie man alle Weihnachtsgeschenke kann bestellen, oder? Kann man auch fast den Glauben bestellen und auch abstellen. Oder einfach nicht mehr anklicken und gut ist. Ich glaube, so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, so eine offizielle Krisensituation, ist auch ein Moment oder ist auch eine Situation, die tief in unserem Herzen zeigt, was uns wichtig ist. Wir haben als Gemeinde in dieser Zeit gelernt, dass wir auch miteinander zusammen sein und tiefe Gebetsgemeinschaft und Zeiten von der Anbetung vom Lobpreis haben, auch wenn wir nicht singen können. Wir haben wie Neues entdeckt. Es hat uns wieder die Tür aufgemacht nach zu einer anderen Geistlichkeit, zu einer tieferen Art, wie wir beten können, aufgrund von Gottes Wort zum Beispiel, von Psalmen. Aber ich mag mich noch gut erinnern an den Moment, wo mir jemand gesagt hat, ja, ich komme nicht in den Gottesdienst. Wenn man nicht singen kann, ist es gar kein Gottesdienst. Ich habe dann nur gedacht, ja, wir können ja Gemeinschaft haben. Und Christus sagt, ich bin mitten unter euch, wenn ihr euch versammelt in meinem Namen. Ja, wir haben vieles durchgemacht. Ist unser Glaube stärker geworden oder ist er schwächer geworden? Und wisst ihr, das ist nicht etwas, wo wir beurteilen müssen, als Gemeindeleitung oder ich als Pastor. Das ist etwas, was ihr selber prüfen müsst. Und selber mal müsst vor Gott auch stehen und beurteilen, habt ihr zugelegt oder habt ihr nachgegeben. Der Herr möge es euch schenken, dass wenn ihr spürt und merkt, dass ihr nachgegeben habt oder vielleicht auch in der Anfechtung und Versuchungen von eurem Leben gerade am Boden liegt, dass ihr wieder aufstehen mögt. Denn das ist Gottes Plan für euch. Dass ihr aufsteht und lebt. Der Herr segne euch mit dieser Kraft dazu. Amen. Bitte steht auf.